und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen, um meinetwillen und dabei lügen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist im Himmel ist groß, denn so haben sie auch die Propheten vor euch verfolgt. Die glücklichsten Menschen seid ihr, wenn ihr um Jesu willen verfolgt werdet. Meine Lieben, das wäre nicht das, was ich mir ausgesucht hätte. Das wäre nicht das gewesen, als ich nach Jesus gesucht habe, wonach ich mich ausgestreckt hätte. Aber das ist das, was über das Leben erst der Apostel, jetzt hier bei diesem Diakon Stephanus und bei allen Christen geschrieben steht. Ihr werdet um meinetwillen, so sagt Jesus, verfolgt werden. Ganz wichtig, ihr werdet um Jesu willen verfolgt werden. Nicht, weil ihr selber etwas Schlechtes tut, sondern wegen Jesus. Das werden die Menschen nicht ertragen, wenn ihr von Jesus erzählen werdet. Sie können es nicht aushalten. Und deshalb werden sie euch verfolgen. Und wenn ihr das erlebt, dann seid ihr die glücklichsten Menschen. Und da möchte ich uns heute Morgen hineinnehmen hier bei Stephanus. Da heißt es in Vers 7, Apostelgeschichte 6, Vers 7, das Wort Gottes breitete sich aus und in Jerusalem wuchs die Zahl der Jünger stetig, auch ein großer Teil der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Ist doch wunderbar, oder? Da kommen immer mehr Menschen zum Glauben. Das hört nicht bald nach Pfingsten auf, sondern es geht immer weiter und immer mehr sind ja fast wie magnetisch angezogen von Jesus. Von Jesus. Das ist die Reaktion der einen. Es lässt sie nicht los und immer mehr kommen zur Gemeinde dazu. Und die Reaktion der anderen? Ich habe eben gesagt, sie halten es nicht aus. Sie ertragen es nicht. Das, was wir als menschliche Reaktion, hier geht gleich die Verfolgung los, erleben, ist aber nur das, was natürlich einen Hintergrund hat. Satan hält es nicht aus, wenn Menschen zu Jesus finden. Und dann wird es Schwierigkeiten geben. Hier mit Verfolgung, wir hier erleben es vielleicht ein wenig kleiner, mit Zwistigkeiten, mit Problemen und was so alles auftaucht. Für mich wäre es ein Alarmzeichen, wenn es in einer Gemeinde alles so ganz ruhig verläuft. So ganz ruhig. Warum? Da ist die Gefahr, dass es langsam geistlich eingeschlafen ist. Ich sage noch nicht, dass es geistlich tot ist, aber es ist dann vielleicht am Einschlafen. Und wenn geistliches Leben am Einschlafen ist, dann muss der Feind ja nichts mehr tun, oder? Dann hat er ja eigentlich schon gesiegt. In gewisser Weise, so hart es ist, sind Probleme bis hin zur Verfolgung ein gutes Zeichen, weil du merkst, da gibt es offenbar für den Widersacher Gottes etwas zu bekämpfen. Und das finde ich sehr tröstlich. Stephanus, erfüllt von Gnade und Kraft, tat große Wunder und Zeichen im Volk. Da wurde etwas wirklich sichtbar. Da hat sich die Kraft Gottes gezeigt. Da wurden Menschen gesund. Da taten sich andere Wunder, von denen wir noch hören werden in der Apostelgeschichte. Und da kannst du auch nicht mehr vorbeischauen. Das ist so, wie es schon mal kurz vorher war bei Jesus. Die Wunder, die haben die Menschen überzeugt. Und dann konnten die Führer des Volkes nicht mehr sagen, ja, da ist ja nichts dran, das sind ja nur Worte, sondern da hat sich wirklich die Kraft Gottes gezeigt und hat Menschenleben verändert. So scheint es auch hier gewesen zu sein. Und entsprechend geht es weiter. Es traten einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner, Kyrener und Alexandriner und einige von denen aus Kilikien und der Provinz Asia, die diskutierten mit Stephanus. Das sind Juden, die aus anderen Gegenden kommen, hier in Jerusalem sind. Und es sind hier nicht die Einheimischen, die dagegen vorgehen, sondern interessanterweise die Gäste. Waren die noch tiefer im jüdischen Glauben verwurzelt? Wissen es nicht genau. Aber die sind so aufgebracht, dass sie nun anfangen, mit ihm zu diskutieren. Aber sie vermochten der Weisheit und dem Geist, durch den er sprach, nichts entgegenzusetzen. Wenn ich nehme, dass hier Tausende von Menschen zum Glauben kommen, so wie wir gehört haben, dann stelle ich mir vor, dass die sich nicht in so einem kleinen Raum wie hier getroffen haben und im Verborgenen den Stephanus angegangen sind, sondern das muss öffentlich gewesen sein, so dass es möglichst alle mitbekommen. Denn sie wollen ja erstens den Stephanus überführen, das ist ein Irrlehrer, und an der Sache mit Jesus ist nichts dran. Und dann wollen sie natürlich die, die schon interessiert waren oder gar übergelaufen waren zu den Christen, die wollen sie ja zurückholen. Wir haben eben Bilder gesehen, wie sich einige Salafisten um unseren kleinen Bibelstand anfangen außenrum zu stellen. Warum? Sie wollen auch unter anderem verhindern, dass Muslime an den Stand kommen und da von Jesus etwas hören. Ganz im Kleinen. Und sie waren entsetzt, als der andere muslimische Mann, ja, es ist sagenhaft, ja, danke für dieses Zeugnis auch. Hier bei Stephanus war viel, viel mehr los. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie in 1. Könige 18 bei Elia. Ich mag diese Stelle bei Elia. Meine Frau und ich waren diesmal auch auf dem Karmel, dem Berg Karmel in Israel, dort irgendwo in der Gegend, wo das stattfand. Da sagt Elia zu diesem schlechten König, der damals regiert hat, 1. Könige 18, Vers 18, sende hin, versammle ganz Israel bei mir auf dem Berg Karmel und dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isebels, der Königin, essen. Versammle die, die sogar am Königshof wirken können, diese falschen Propheten, und dann schauen wir mal. Das ist öffentlichkeitswirksam. Ich staune über den Elia, genauso wie ich über den Stephanus staune. Koste es, was es wolle, ich diskutiere hier öffentlich wegen Jesus. Paulus erlebt das, Apostelgeschichte 21. Da sind sie im Tempel und da sehen ihn Juden aus der Provinz Asia im Tempel. Und sie brachten das ganze Volk in Aufruhr, ergriffen ihn und schrien, Israeliten, helft uns! Das ist der Mensch, der, wo immer er auftritt, mit dem, was er lehrt, alle Welt aufbringt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Städte, also gegen diesen Tempel. Es ist sehr schwer zu sagen, wie man da reagieren soll. Stell dir vor, du wirst so ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt und sollst jetzt irgendetwas sagen. Mir ist aber auch aufgefallen, das hatte unser Herr ständig. Das war für unseren Herrn Jesus Alltag. Immer wieder nicht nur in das Licht der Öffentlichkeit gezerrt, sondern geschmäht, widersprochen und. Hier heißt es, sie vermochten der Weisheit und dem Geist, durch den er sprach, nichts entgegenzusetzen. Es ist oft nicht einfach zu beurteilen, wie Gott im Konkreten wirkt, aber ich habe den Eindruck, dass Gott vor einer Woche an diesem muslimischen Mann, vielleicht ohne dass er sich dessen bewusst war, gewirkt hat. Gott gebraucht Menschen auch ganz konkret in solchen Situationen. ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Ein zweiter Punkt. Gott gibt offenbar die richtigen Worte. Wenn ich mir überlegen würde, wir machen mal viel, viel kleinere Situationen, nicht gleich so wie hier der Stephanus, so hoch müssen wir nicht hinaus, aber einfach, dass man auf der Straße da am Büchertisch steht und du wirst ganz massiv attackiert. Sondern kann man vorher wissen, was man dann sagen soll. Ich habe nun in meinem Leben einiges studiert und ich habe meinen Studenten einiges weitergegeben im Laufe der Zeit, auch für Situationen und inhaltlich und alles. Aber sind wir doch ehrlich, ich kann so viel wissen, es braucht die Weisheit Gottes für so eine Situation, um richtig reagieren zu können. Es heißt in Jakobus 1, Vers 5, wenn es unter euch an Weisheit mangelt, wenn dir Weisheit fehlt, auch für so eine Situation, dann bitte Gott darum. Ich glaube, dass der Stephanus eine sehr enge Verbindung hier auch mit Jesus hatte. Er war richtig ergriffen von Jesus und Gott hat ihm, das werden wir, ich meine, die nächsten beiden Predigten oder drei Predigten in dieser langen Rede erfahren, wie Gott einmal eine Predigt, wie Gott ihm da die richtigen Worte gibt. Weisheit, das ist hier, was soll ich denn sagen? Wie soll ich auf meinen Gesprächspartner, mein Gegenüber eingehen? Ich sage es mal bewusst, nicht meinen Feind, meinen Gegner. Es ist hier eine ganz, ganz große Kunst, dass man den anderen noch als Gegenüber sieht. Was soll ich dem, der mich hier angreift, denn sagen, dass ich ihn gewinne? Man kann so viel mit unweisen Diskussionen verlieren. Vielleicht gewinne ich die Redeschlacht. Ich bilde mir ein, eine recht große Klappe zu haben. Da kannst du jemand auch an die Wand reden. Mal ganz salopp gesagt. Was hast du gewonnen? Vielleicht die Redeschlacht, vielleicht, wenn überhaupt. Aber den anderen hast du definitiv verloren. Der Stephanus in dieser von Gott geschenkten Weisheit scheint genau zu wissen, was ist das Wesentliche, was ich jetzt diesen so feindlichen Menschen sagen soll. Ich bin gespannt über die Predigt zu der Rede des Stephanus, wie er es macht. Ich habe mir vorher auch Gedanken gemacht, Weisheit. Inwieweit denkt der Stephanus an sich? Es wäre doch sehr weise gewesen, das Volk zu beruhigen, oder? Es kann hier ihn um Kopf und Kragen bringen, wenn er etwas Falsches sagt. Weisheit scheint nicht zu sein, wie komme ich am besten aus dieser Situation? Sondern Weisheit ist hier, was braucht mein Gegenüber an Worten? Ob bewusst oder unbewusst, der Stephanus geht hier vor nach dem Motto, koste es, was es wolle, koste es mich, was es wolle. Offenbar ist ihm die Seele eines anderen Menschen, die Jesus braucht, so kostbar, dass es ihn alles kosten kann. Das ist etwas, was ich in meinem Leben hier in Deutschland nicht erfahren habe bisher, aber was ich bei meinen Geschwistern in der Türkei, wo ich einen kleinen Teil meines Jahres ja verbringe, wie viele von euch wissen, gelernt habe. Sie lassen es sich viel, viel kosten, bis hin zum Leben, damit andere Menschen von Jesus erfahren. Das ist sehr weise, aber es ist nicht menschliche Weisheit. Wir werden hier hineingenommen in das, was Gott an Weisheit schenkt. Und das steht dem, wie Menschen denken, völlig entgegen. Ich staune über meine Geschwister in der Türkei immer wieder, wie sie das umsetzen. Und in der Türkei geht es den Christen noch wirklich goldig im Vergleich zu anderen Ländern. Da stifteten sie einige Männer an zu sagen, wir haben gehört, wie er Lästerreden gegen Mose und gegen Gott geführt hat. Und sie wiegelten das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, machten sich an ihn heran, ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie ließen falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch hört nicht auf, Reden zu führen gegen diesen heiligen Ort und gegen das Gesetz. Wir haben nämlich gehört, wie er gesagt hat, dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte, also den Tempel, zerstören und die Bräuche ändern, die Mose uns überliefert hat. Jetzt wird's kritisch, sehr kritisch. Das Volk aufwiegeln. Und das sind jetzt nicht die ruhigen Bonner. Wenn man so im Orient sich ein bisschen bewegt, die haben ein anderes Temperament. Das erlebt man auch in Israel immer wieder. Türkei auch, wenn du die Volksmenge anstachelst, wenn du das schaffst, die anzustacheln, da kannst du sehr viel bewirken, auch an Negativen, denn mit denen geht ihr Temperament durch. Das hat Jesus schon erlebt, mal wollen sie ihn steinigen, mal den Felsen hinunterstoßen. Das erlebt der Paulus in Apostelgeschichte Kapitel 14, wo er gesteinigt wird. Das erlebt gleich Stephanus selber. Jetzt wird's gefährlich. Und man könnte jetzt lang erzählen vom Propheten Jeremia. Das kann ich aus Zeitgründen nicht tun. Empfehlung, lest das Buch Jeremia. Es ist ein langes Buch. Das Buch Jeremia, um zu erleben, wie Gott durch solche Zeiten hindurchführt und hindurchträgt. Aber was es auch heißen kann, Christ zu sein. Da kommen Anschuldigungen. Beim Elia gehen wir zu dem nochmal. Da wird er begrüßt, auch wieder 1. Könige 18. Bist du es, der Israel ins Unglück stürzt? Seid ihr mal über die Stelle, ich sage mal bewusst, gestolpert, also ich bin darüber gestolpert. Da ist der Prophet Gottes, der Mann Gottes, der wirklich im Namen Gottes handelt und ihm gegenüber der gottlose Prophet, einer der schlimmsten, den es gab, und der sagt zu dem Gläubigen, bist du derjenige, der Israel, der mein Volk, das Volk Gottes ins Unglück stürzt. Was für ein Vorwurf. Der eigentlich das Volk Gottes in die richtige Richtung führt, der bringt ihnen Unglück. Eben haben wir gehört in der Textlesung den Vorwurf an Jeremia. Was wurde da gesagt? Du lügst, du lügst. Der es doch eigentlich so genau mit der Wahrheit nimmt, der lügt. Und sie hatten ihn losgeschickt, befrage du Gott, was wir tun sollen, wir wollen gehorchen. Und dann kommt er mit der Botschaft Gottes zurück und du lügst. Was für ein Angriff bekommt er hier. Jesus hat eine Anschuldigung nach der anderen bekommen. Verrückt geworden, du treibst Dämonen durch den Teufel aus und. Was hat man Jesus alles an den Kopf geworfen? Da haben wir es hier doch sehr, sehr milde, oder? Im Vergleich. Es ist auch hier nicht schön, Anschuldigungen zu bekommen. Wie zum Beispiel, du willst Christ sein und verhältst dich so und so. In Klammer ist es dann ja oft so, dass es eher die Erwartung ist des anderen, wie du dich zu verhalten hast, als dass sich ein Christ unbedingt so verhalten müsste. Aber wenn mein Christsein in Frage gestellt wird von einem, der mit Gott überhaupt nichts am Hut hat, das kann sehr treffen. Und wenn das ein mir nahestehender Mensch ist, dreifach treffen. Oder du bist ja so fundamentalistisch. Weiß nicht, ob das schon mal zu euch gesagt worden ist. So fundamentalistisch. Das ist ja eines der Kampfworte geworden heute. Wisst ihr was? Ich bin sehr, sehr gern Fundamentalist. Ich habe jetzt noch keine Raketen geschossen und werde es, sofern ich bei klarem Verstand bleibe, hoffentlich auch niemals tun. Aber ein Fundamentalist ist für mich jemand, der ein Fundament hat. Ich habe ein Fundament und dieses Fundament ist die Bibel und dieses Fundament ist Jesus. Und zu diesem Fundament stehe ich sehr, sehr gerne. Denn dieses Fundament, Jesus wie auch sein Wort, ist so tragfähig und so glaubwürdig, vertrauenswürdig. Dann lasse ich mich auch gerne einen Fundamentalisten schimpfen. Das hat die Wissenschaft doch längst widerlegt. Könnte ich jetzt auch lange dazu erzählen. Das ist etwas, was mich immer wieder sehr getroffen hat. Und umso länger ich mich mit der Materie beschäftige, auch beruflicherseits, umso weniger greift dieses Argument. Das sage ich auch als früherer Naturwissenschaftler. Das war mein ursprünglicher Job. Oder ein letztes Beispiel. Wie kannst du so eng sein mit den Geboten Gottes? Warum, Thomas, bist du denn päpstlicher als der Papst? Ich bin froh, dass ich auch so eng sein kann und mich auf Gott verlassen kann, dass er in seinem Wort mir ganz genau sagen kann, was richtig ist und was falsch ist, denn ich weiß das oft nicht. Das sind so einige Angriffe im Alltag. Es sind auch oft Angriffe dann auf der Straße. Wir haben eben gesehen, wie sich Salafisten um den Bibelstand etwas außenrum stellen. Es kamen auch oft schon Menschen zum Diskutieren. Es braucht da sehr, sehr viel Weisheit und es braucht sehr, sehr viel Liebe, um da richtig reagieren zu können. Ich staune über den Stephanus und ich staune über unsere Mitarbeiter, die auf die Straße gehen und sich da öffentlich angreifen lassen. Vielleicht fehlt mir da manches noch an Zurückhaltung, um richtig drauf eingehen zu können. Es braucht sehr viel Liebe für den anderen. Hier werden vorgeworfen dem Stephanus Lästerreden gegen Mose und gegen Gott. Lästerreden gegen Mose und gegen Gott. Das ist etwas, was heute weniger vorkommt. Das erlebt man, so meine Erfahrung, kaum, dass einem gesagt wird, Gott wird gelästert durch das, was du sagst, wenn du von Jesus redest. Aber es ist heute wie damals schon so, dass eigentlich die anderen Gott lästern. Ist euch aufgefallen, wie in unserer Gesellschaft Gotteslästerung, offene Gotteslästerung, mehr und mehr zugenommen hat? Auf den unterschiedlichsten Gebieten. Und man darf das mittlerweile einfach. Man darf es. Das war damals nicht sehr anders. Man hat dem Stephanus vorgeworfen, du lästerst Gott. Man hat Jesus selbst das immer wieder vorgeworfen, du lästerst Gott, du machst dich selbst zu Gott und was immer auch. Dabei haben die anderen Gott gelästert. Ich glaube, man kann an der Stelle sehr gut verstehen, warum der Teufel der Durcheinanderbringer ist. So ist eine Bezeichnung für den Teufel zu übersetzen. Der Diabolos ist der, der alles durcheinander bringt. Das, was unten ist, wird nach oben gekehrt und das, was nach oben gehört, nach unten. Auf den Kopf gestellt. Die, die eigentlich Gott lästern, die werfen den anderen vor, sie seien die Lästerer. Reden gegen das Gesetz, das ist natürlich hier ein heikler Punkt, denn das Gesetz Gottes, das ist den Juden wirklich heilig. Und sie bemühten sich damals, sie bemühen sich bis heute, dieses Gesetz zu halten. Und sie waren sich sicher, das ist das Wort Gottes. Und jetzt kommt da einer, so der Vorwurf, bei Stephanus, bei Paulus, der bringt das alles durcheinander. Das war auch schon wieder der Vorwurf bei Jesus. Da heißt es, er führt Reden gegen das Gesetz und dieser Jesus von Nazareth wird die Bräuche ändern, die Mose uns überliefert hat. Wird die Bräuche ändern. Ich glaube, dass es hier auch erstmal um viele, viele Traditionen geht. Ist euch das aufgefallen? Wir sind gar nicht beim Kern des Wortes Gottes, sondern wir sind bei vielem außenrum. Um viele jüdische Gesetze, um Reinheitsgebote und. Und das hat sich ja alles bewährt, oder? Und Tradition ist doch auch gut, oder nicht? Und jetzt kommt da einer, Jesus von Nazareth, so der Vorwurf, und will das alles ändern. Ich habe mich gefragt, wie reagiere ich denn, wenn da einer kommt und will die Tradition ändern? Das, was sich bei uns bewährt hat. Als ich jung war, habe ich mich über jeden gefreut, der alles über den Haufen schmeißen wollte, weil ich wollte das auch so machen. Vielleicht werde ich mittlerweile alt. Es fällt mir mehr und mehr schwer, wenn Menschen mir Liebgewonnenes, auch in der Gemeinde, anders machen wollen, als ich es gerne habe. Da werden mal andere Lieder gesungen, als ich mag. Es ist nicht einfach. Also ich rede es rein von mir, es muss euch ja nicht betreffen. Da werden andere Lieder gesungen. Da werden in der Gemeinde vielleicht Dinge eingeführt, die mir überhaupt nicht gefallen. Veränderung. Traditionen sind etwas sehr Wichtiges. Etwas sehr Wichtiges.
Aber kann die Tradition nicht gerade darum, ob wir einen neuen Aufschwung bekommen?
Kann die Tradition neuen Aufschwung bekommen, wenn ich mir überlege, erfüllt sie ihren Zweck? Wir möchten auch hier in der Gemeinde durch unsere Traditionen ermöglichen, dass Menschen Jesus begegnen. Und wenn unsere Lieder, unsere Gottesdienstform, unser ganzes Gemeindeleben das ermöglicht, dass Menschen Jesus begegnen, ist das wunderbar. Dankeschön.
Aber es fällt uns oft mal schwer. Den Erfolg sehen wir erst hinterher.
Genau, das ist ein sehr gutes Schlusswort zu diesem Thema. Mir fällt das schwer. Wenn ich gleich den Erfolg sehen könnte, wäre es viel, viel einfacher. Wie geht das Ganze aus? Ich würde viel lieber mit euch jetzt diskutieren über diesen Punkt. Wie geht das Ganze aus? Vers 15. Da blickten alle, die im Hohen Rat saßen, gespannt auf ihn, auf den Stephanus. Was muss der Mann für eine Ausstrahlung gehabt haben? Da muss Gegenwart Gottes zu spüren gewesen sein. Der muss so erfüllt gewesen sein von Gott, dass die, die ihn anklagen, jetzt ruhig werden und ihn anschauen. Gespannt auf ihn blicken und sie sahen, dass sein Antlitz wie das eines Engels war. Da war Gott gegenwärtig. Da hat Gott genau zu dem gestanden, was er zugesagt hat. Du wirst in dieser Situation nicht allein sein. Du wirst auch nicht nur Weisheit bekommen, was du sagen sollst, Worte in den Mund gelegt bekommen, die du weitergibst, sondern ich selbst werde gegenwärtig sein und sie werden das spüren. Das wird sichtbar sein. Was für eine Zusage Gottes und was für eine Umsetzung. Das ist so ein Trost. Ich muss mir nicht vorher irgendwelche Mühen geben, wie ich in so einer Situation bestehen kann, sondern Gott selber wird zu mir stehen. Gott selber wird gegenwärtig sein. Ich glaube, dass man hier etwas merkt, was doch die Vorbereitung auf diese Situation war. Denn diese Verbundenheit mit Jesus, die man dem Stephanus hier offenbar anmerkt, die ist nicht erst in diesem Moment gewachsen. Stephanus kannte Jesus. Wirkliche Gemeinschaft mit Jesus. Und das hat man gemerkt. Das ist unsere Vorbereitung, auch dann, wenn hier bei uns die Luft für Christen dünner wird. Wir wissen auch nicht, was an Verfolgung kommen wird. Aber wir können uns darauf vorbereiten, indem wir wirklich Jesus mehr und mehr kennen und lieben lernen und uns ganz sicher sein können, er wird zu uns stehen. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, du sagst uns, die glücklichsten Menschen sind die, die um deinetwillen verfolgt werden, denn das haben sie schon mit den Propheten im Alten Testament gemacht und das haben sie im Neuen Testament auch gemacht und das machen sie bis heute. Ich möchte dir danken, dass du mit offenen Karten spielst und uns vorher sagst, was Christsein bedeutet, und ich möchte dir danken, dass du uns vorbereitest, indem wir dich mehr und mehr kennenlernen, indem wir immer mehr von dir ergriffen sind, bereitest du uns auch auf solche Situationen vor. Und ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns niemals dabei allein lässt, dass du uns die Kraft dazu geben wirst, dass du uns die Weisheit geben wirst und dass du uns erfüllst mit deiner Liebe für verlorene Menschen. Dank sei dir, Herr, dass wir wirklich mit dir rechnen können. Amen.